Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Es ist schön, dass wir auch heute Morgen wieder zusammen sein können. Auch wenn wir heute Morgen schon davon gesprochen haben, wie schnell so ein Wochenende rumgeht. Da freut man sich so lange. Ich glaube, über ein Jahr schon haben wir den Termin ausgemacht und dann ist das Wochenende da. Und kaum ist es da, ist es schon wieder vorbei. Aber noch nicht ganz. Noch haben wir jetzt eine Zeit, in der wir gemeinsam Gottes Wort lesen dürfen zu diesem Thema, von dem der Bruder Heinz eben schon sagte, dass es sehr aktuell ist, ganz besonders vielleicht auch für die jüngere Generation und die mittlere Generation, die sehr hineingenommen ist in diese Herausforderung auch der Geschlechteridentität und vielen anderen Fragen. Wir haben in diesen Tagen ja vor allen Dingen zunächst einmal nachgedacht über unsere Identität als Geschöpfe Gottes, der uns gewollt hat, der uns erdacht hat, der uns geschaffen hat, der uns liebt, der uns erhält, der uns in seine Hände gezeichnet hat, der uns, wenn wir Kinder Gottes geworden sind, in sein Buch, das Buch des Lebens, eingetragen hat. Jeden unserer Tage hat er eingetragen in sein Buch, sodass er genau weiß, wann unser letzter Tag sein wird. Und er hat uns eben auch sehr persönlich geschaffen. Er hat uns nicht als Massenware geschaffen, sondern er hat nur Originale geschaffen. Und so einzigartig wie dein Fingerabdruck ist, was die Sicherheitskräfte ja nutzen, um uns zu identifizieren, so einzigartig ist jeder von uns. Eine Einzelanfertigung, ein Unikat Gottes. Wir haben dann gestern Nachmittag und Abend vor allen Dingen nachgedacht über unsere Identität als Christen, wenn wir Kinder Gottes geworden sind. Was bedeutet das? Wir haben in der ersten Stunde nachgedacht, wer der Herr in unseren Augen ist. Und für die, die nicht da waren und für die, die da waren, schadet es auch nichts, lese ich euch nochmal ein paar Dinge vor, die ich vorgetragen hatte, Aussagen der Schrift über unseren Herrn, wer er ist, sodass wir immer wieder neue vor Augen haben, mit wem haben wir es überhaupt zu tun. Ja, wir sagen so schnell ja Gott oder der Herr und dann das kann manchmal ein Begriff sein wie Fritz oder Veronika. Aber es ist etwas vollkommen anderes. Und wir sollten manchmal vielleicht auch bewusst nachdenken, wenn wir den Namen Gottes aussprechen, wenn wir ihn ansprechen. Wer ist er? Ich gebe euch ein paar Auszüge. Er ist so vollkommen, dass es neben ihm keinen anderen Gott gibt. Er ist der einzige Sohn Gottes. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Die Fülle der Gottheit lebt in ihm. Er ist der Erbe aller Dinge. Er schuf alle Dinge und alles ist für ihn und durch ihn geschaffen. Er hält alle Dinge zusammen durch das Wort seiner Macht. Er ist der einzige Mittler zwischen Gott und Menschen. Er ist die Sonne, die uns erhält, der Arzt, der heilt, die feurige Mauer, die verteidigt, der Freund, der Tröste, die Perle, die reich macht, der Fels, der uns trägt, auch unter heftigstem Druck. Er ist zu Rechten der Majestät im Himmel. Er ist erhabener als alle Engel. Er ist besser als Mose, Aaron, Joshua, Melchisedek und besser als alle Propheten, größer als Satan und stärker als der Tod. Und jetzt könnten wir noch sehr viel lesen und vielleicht würde es uns manchmal gut tun, wenn wir uns das vor Augen halten, bevor wir den Mund öffnen und ihn ansprechen. Dass uns wieder klar ist, wer ist dieser unfassbare Gott? Und liebe Geschwister, lieber Bruder, liebe Schwester, das ist der Gott, der dich erdacht hat und gewollt hat und geschaffen hat und erhalten hat und erlöst hat und in seine Gemeinde gestellt hat, dieser große Gott. Und das darf uns ein Bewusstsein geben, dass wir nicht irgendwas und irgendjemand sind auf dieser Welt, sondern dass wir zu Gottes großer Liebe gehören. Denn seine Gemeinde ist seine große Liebe. Und das dürfen wir nie vergessen. Und dazu darf ich gehören. Welch ein Vorrecht. Dieser Gott hat dich perfekt geschaffen mit einer perfekten Absicht und eben auch eine perfekte Erlösung geschaffen, bevor er begann, die Welt zu schaffen. Das haben wir dann gestern Abend betrachtet. Bevor Gott den Menschen geschaffen hat und den Mann und die Frau geschaffen hat und all die Wesen dieser Welt, hat er zuerst eine vollkommene Erlösung parat gehabt. Und dann schuf er den Menschen. Und deswegen müssen wir auch nie verzweifeln, wenn wir als Gotteskinder auch immer wieder vor unserer Unzulänglichkeit, unserer Unfähigkeit, unserem Versagen stehen, unserer mangelhaften Umgestaltung in sein Bild. Natürlich macht uns das traurig und das ist auch richtig so. Wir dürfen sehr betrübt und zerknirscht sein wegen unserer Sünde, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass dieser gewaltige Gott uns wollte und dass wir durch ihn eine völlige Erlösung haben. Und liebe Geschwister, dieser vollkommene Gott hat dich geschaffen, entweder als Mann oder als Frau. Und ihr könnt mit mir aufschlagen, das erste Kapitel der Bibel, auch wenn wir es vielleicht schon in- und auswendig können, aber es ist immer wieder gut, es zu lesen, wie es da steht. Erstes Buch Mose, Kapitel 1. Und dort lesen wir den Vers 27. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Das ist eine Bibelwoche wert, nur dieser Satz, was das heißt. Er schuf uns nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und als Frau. Und Vers 31, und Gott sah alles an, was er gemacht hatte und siehe, es war ergänzungsbedürftig. 6000 Jahre später mussten die Menschen mal nachdenken, ob es nicht doch mehr gibt und mehr braucht als Mann und Frau. Welch eine Lästerung Gottes und welch eine Anmaßung des Menschen, wenn er denkt, er müsse und könne und dürfe die perfekte Schöpfung dieses unglaublich mächtigen und großen Gottes ergänzen. Es ist eben die Verführung des Teufels, der damals schon zu Eva sprach, wenn ihr von diesem Baum esst, dann werden euch die Augen aufgetan, dann entdeckt ihr die vielen anderen Geschlechter auch noch, die es auf Erden gibt. Aber ja, dazu komme ich später nochmal. Wir haben einen wunderbaren Gott, der uns perfekt geschaffen hat. Und als Mann und Frau sind wir in Gottes Augen vollkommen gleichwertig, aber eben nicht gleichartig. Und glücklicherweise ist das so. Mann und Frau ergänzen sich in vielerlei Hinsicht. Sie sind gleichwertig. Manchmal denke ich, hab's meiner Frau schon gesagt, ich habe dich gar nicht verdient. Ich hoffe, dass mir das immer bleibt, dass ich von ihr eine höhere Meinung habe als von mir. Und ich hoffe nicht, lieber Mann, dass du anders denkst über deine Ehefrau. Aber aus Gottes Sicht sind wir gleichwertig. Da ist kein Unterschied. Und nur in der Ergänzung von Mann und Frau, ob in der Ehe oder in der Gesellschaft oder in der Gemeinde, nur in der Ergänzung von Mann und Frau kommt die volle Schöpfungsabsicht Gottes zur Geltung. Es braucht eben beides. Wir Männer müssen nicht in der Einbildung leben, also die Frauen sind nur so ein Anhängsel. Nein. Ohne Frauen, jetzt mal schon rein biologisch gesehen, wäre die Menschheit natürlich schon vor 6000 Jahren mit dem Tod Adams wieder zu Ende gewesen. Aber was wäre eine Welt ohne die wunderbare Schöpfung Gottes von Frauen in dieser Welt? Nur in der Ergänzung sind wir vollkommen. Wir lesen das im zweiten Kapitel des ersten Buches Mose. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch oder der Mann allein ist. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die zu ihm passt. Und im Neuen Testament, das müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, in Galater 3, Vers 28 steht, in Christus ist weder Jude noch Grieche und Knecht und Freier, weder Mann noch Frau, sie sind alle einer in Christus. Also da ist kein Unterschied in der Wertigkeit. Frauen sind nicht erlösungsbedürftiger und Männer sind nicht erlöster, sondern wir alle brauchen den gleichen Herrn. Wir lesen im Neuen Testament, dass Gott, der Herr Jesus, dass die Apostel das Alte Testament zitieren und sagen, die Söhne und die Töchter werden weissagen. Also nicht nur die Söhne, auch die Töchter haben Erkenntnis Gottes und geben der Gemeinde etwas weiter. Und heute Morgen habe ich gestaunt, ich habe noch nie groß darüber nachgedacht, vielleicht kann mir nachher von euch jemand eine Erklärung geben. Wir singen ja alle an Weihnachten immer das Lied Tochter Zion, ja, kennen ja sicherlich aus, ja, altes traditionelles Weihnachtslied. Und das ist ja ein biblischer Begriff, du Tochter Zion. Warum steht da eigentlich nicht du Sohn Zions, sondern Tochter Zions? Das heißt, Gott geht nicht um das Frausein herum, wenn es um seine Gemeinde, um seine Ehre, um seinen Willen geht und um sein Reich. Ich sehe sogar, wenn wir die Erschaffung des Menschen anschauen, Gott hat den Mann geschaffen und dann hat er gesehen, es passt einfach nicht. Es fehlt noch was. Nicht, weil Gott einen Fehler gemacht hat, sondern weil er sehr deutlich machen wollte. Lieber Mann, du brauchst die Frau. Wir könnten ja denken, Gott hat den Mann geschaffen und gedacht, irgendwie ist es mir noch nicht so ganz gelungen. Ich muss noch mal eine Revision machen. Nein, Gott schreibt das, um deutlich zu machen, die Frau ist die Hilfe des Mannes. Und es ist interessant, dass dieses Wort Hilfe, das im Hebräischen hier verwendet wird, das Gleiche ist, das verwendet wird, wenn das Wort Gottes sagt, Gott ist meine Hilfe. Und dann sage ich ja auch nicht, Gott ist mein Anhängsel. Und Gott ist einer, den ich punktuell halt vielleicht mal brauche, aber ansonsten komme ich klar. Wir wissen ja, was das bedeutet. Gott ist meine Hilfe. Das ist der, auf den ich dringend angewiesen bin. Und so hat es Gott geschaffen, auch mit Mann und Frau. Und doch gibt es eine Ordnung Gottes. In der ganzen Schöpfung sehen wir Ordnung. Wir sehen sie im Tierreich, wir sehen sie in den Ordnungen Gottes für die Gesellschaft, dass es eine Ordnung gibt, dass es einen Staat gibt, dass es einen Regierenden gibt, ob er König ist oder Bundesrat oder Bundeskanzler, wie bei uns hier in Deutschland, ist eine Ordnung Gottes für ein Land, das will Gott so, und er hat es ausdrücklich so gesagt. Und wir sehen die Ordnungen Gottes eben auch im Beruf. Da kann nicht jeder einfach machen, was er will, sondern da gibt's einen, der am Ende auch Entscheidungen trifft und Vorgaben gibt. Und das Gleiche sehen wir in der Gemeinde. Auch da gibt es eine Ordnung Gottes, dass wir keine Demokratie sind und kein chaotischer Haufen, sondern Gott hat eine Ordnung gegeben, hat Älteste gegeben, er hat verschiedene Dienste gegeben, die wir respektieren und denen wir uns auch unterordnen. Und das Gleiche gilt eben auch für die Ehe. Auch da hat Gott eine Ordnung geschaffen und hat dem Mann die Hauptverantwortung gegeben für die Familie und auch für die Gesellschaft, auch für die Gemeinde. Und Verantwortung bedeutet nicht, ihr lieben Schwestern, dass ihr mich falsch versteht, bedeutet nicht, der Mann ist der, der die Kommandos erteilt, sondern er trägt Gott gegenüber die Verantwortung, was in seinem Verantwortungsbereich geschieht. Darum geht es. Nicht, dass wir uns profilieren als die Paschas, die sich bedienen lassen von vorne bis hinten. Sondern wir haben die Verantwortung vor Gott. Und wenn es in deiner Ehe nicht geigt, wie man sagt, dann wird Gott zuerst dich als Mann zur Verantwortung ziehen. Und wenn es in der Gemeinde nicht geigt, dann geht der Herr zuerst zu den Ältesten und sagt, wie schaut ihr nach der Gemeinde? Und deswegen ist Verantwortung, ist Ordnung Gottes etwas Gutes, etwas Wertvolles und ist nicht dazu da, um andere zu unterdrücken und zu beherrschen, sondern um den Willen Gottes auszuführen und das, was wir tun, vor ihm zu verantworten. So wie es über die Ältesten im Hebräerbrief heißt, dass sie einmal Rechenschaft geben müssen für die Art und Weise, wie sie gewacht haben über den Seelen. Und die Gemeinde soll mithelfen, dass sie das mit Freuden tun können und nicht mit lauter Seufzen. Und dann kam dieser dramatische Sündenfall. Und wir lesen das noch einmal, auch wenn wir den Text natürlich bestens kennen. Kapitel 3, Vers 5, Gott weiß, hat der Satan behauptet, Gott weiß, dass an dem Tag, an dem er davon esst, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, an diesem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet werden und ihr werdet sein wie Gott. Mit anderen Worten, dann braucht ihr ihn nicht mehr. Denn wenn ich wie Gott bin, wozu brauche ich ihn noch? Und ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Also ihr werdet die moralische Instanz werden. Ich weiß zwar immer noch nicht, was so erstrebenswert war, das Böse kennenzulernen, das gab es ja bisher nicht, aber ihr werdet erkennen, was gut und böse ist, also das hätte die Eva eigentlich abschrecken müssen. Oh nein, ich bleibe lieber bei dem Guten, das ich kenne. Und an diesem Tag begannen die Identitätsprobleme dieser Welt. Wir sehen das bei Kain, der sich abgewiesen fühlt, weil Gott sein Opfer nicht anerkennt. Seine Identität war angekratzt und dann hat er sich erhoben und die Mahnungen Gottes in den Wind geschlagen und hat seinen Bruder totgeschlagen. Warum? Weil seine Identität Schaden genommen hatte. Weil sein Selbstwertgefühl Schaden genommen hatte. Wir können denken an die Menschheit insgesamt. Im Kapitel 6 ist ja beschrieben, dass die Menschen, so heißt es im Vers 3, nur noch Fleisch waren für den Herrn, dass sie boshaft waren. Und da war etwas verloren gegangen. Der Mensch definierte sich über seine Beurteilung von Gut und Böse. Und deswegen wurde er zu Fleisch. So hat Gott das bezeichnet. Das heißt, das Gegenteil von dem, was der Geist Gottes gut nennt. Und die Moral brach zusammen. So lesen wir es dann weiter, das Nachkommen von Adam und Eva, einer davon, wir lesen schon im Kapitel 4, im Vers 23 von ihm, Lamech sagte zu seinen Frauen, ja, da war bereits die Identität von Familie ins Wanken geraten, dass dieser Mann sich zwei Frauen nahm. Aber Gott hatte dem Adam wie viele Frauen geschaffen? Nur eine. Es war also hier auch ein falsches Familienbild begonnen. Es war eine sexuelle Unordnung. Denn warum nimmt ein Mann sich mehrere Frauen, um seine Position, seine Macht, sein Selbstwertgefühl zu steigern? Und sicherlich hat das auch mit sexueller Enthemmung zu tun. Und schon bald begann auch Sexualität in die Identitätskrise zu kommen. Wir lesen das schon im Kapitel 13 in der Geschichte von Abraham und Lot, ja, dass der Lot nach Sodom ging und da sind die Männer gekommen, als er Besuch bekommen hat von außen und haben an die Tür geschlagen und haben gesagt, gebt die Männer raus, wir wollen sie erkennen. Das bedeutet nicht, wir wollen sehen, wer sie ist, sondern der Begriff bedeutet, wir wollen uns an ihnen sexuell vergehen. Das war gelebte Homosexualität in brutalster Form. Homosexualität als krimineller Akt. Das ist ganz früh in der Geschichte der Menschheit. Das ist kein neues Problem. Aber woher kommt es? Weil die Identität des Menschen nicht mehr in seinem Schöpfer war, sondern weil der Mensch seine Identität selbst in die Hand genommen hat und sich definiert hat als Gott und seine eigene Moral in den Vordergrund gestellt hat. Und das gab die Desorientierung in allen Ebenen, ob im familiären, ob im sozialen Miteinander, ob in der Beziehung zu Gott oder eben auch in der Geschlechtlichkeit. Und seither, wenn wir im Neuen Testament Listen lesen von Sünden, wie im Markus-Evangelium oder im Galaterbrief, da werden gerade die Sünden der sexuellen Unordnung immer ganz vorne genannt.
weil das die Menschheit prägt. Und Sigmund Freud hat das irgendwann aufgegriffen und hat das wissenschaftlich versucht darzustellen. Und seither ist der Mensch eben ein sexuelles Wesen und definiert sich vor allen Dingen über die Sexualität. Und da ist der philosophische Unterbau für das, was wir heute an Chaos haben, gegeben. Und die Identitätsprobleme in unserer Geschlechtlichkeit als Mann und Frau oder in dem ganzen Gender-Gedankengut kommt eben von dem Verlust an Identität in Gott. Der Mensch hat seine eigentliche Identität verloren, die Gott ihm in der Schöpfung zugedacht hatte und von der Gott sagte, es war sehr gut und perfekt und abgeschlossen, weil als er sie geschaffen hatte als Mann und Frau. Und deswegen, Geschwister, ist es so wichtig, dass wir unsere Identität immer wieder neu befestigen im Wort Gottes und immer wieder neu begreifen, was sind die Gedanken Gottes, damit sie mich prägen, einmal in geistlicher Hinsicht, also in der Beziehung zum lebendigen Gott, aber auch in Bezug auf unser Mann und Frau sein. Wir sind in einer gefallenen Welt, das werden wir nicht reparieren können. Wir können die Welt nicht besser machen, das ist nicht möglich. Wir sind Teil einer gefallenen Welt. Vieles ist nicht mehr so, wie es Gott wollte. Unsere Charaktere sind unheilig, übrigens deiner auch. Meine natürlich auch. Unsere Charaktere sind unheilig. Und was wir sehen, ist vielfach psychische Instabilität, weil der Mensch seine Identität in Gott verloren hat, sein Selbstwertgefühl in sich selber sucht oder in der Anerkennung von anderen Menschen, kommt er in die psychische Instabilität und viele Nöten. Auch die emotionale Instabilität, die wir an uns sehen, wie unsere Emotionen, wie unsere Stimmungen schwanken können. Bei manchen ist das ja sehr ausgeprägt. Und natürlich auch die geschlechtliche Instabilität und Klarheit geht verloren, wenn man heute unseren Kindern in der Schule sagt, du musst erst noch herausfinden, was du bist. Was deine Eltern dir gesagt haben, das kannst du nicht ernst nehmen, du musst selber herausfinden, was du im Hinblick auf das Geschlecht tatsächlich bist. Im menschlichen Leben sind Nöte und Brüche. Unsere Welt ist nicht vollkommen. Und deswegen wird auch dieses Thema, das wir heute Morgen ansprechen, vor der Gemeinde Jesu keinen Halt machen. Und auch in der Gemeinde Jesu sind Menschen, die Not haben in diesem Bereich. Man hat den Kampf um die sexuelle Reinheit in unseren Gedanken, in unseren Fantasien, in unseren Augen, in unseren Handlungen. Wir haben den Kampf aber auch, wenn wir in Ehen leben, miteinander zurechtzukommen und den Ehepartner höher zu achten als sich selbst. Andere haben andere Kämpfe, weil sie nicht verheiratet sind und haben den Kampf, hier klarzukommen und ihre Erfüllung in Christus zu finden als Menschen, die nicht weniger wert sind wie die Ehefrau. Und dann gibt es solche, denen bleibt der Kinderwunsch versagt und sie leiden daran und andere sind geschieden oder haben den Ehepartner verloren. Es gibt so viel Nöte um dieses Thema herum und diese Kämpfe sind uns als Christen nicht weggenommen. Und doch möchte ich eines glauben, was der Paulus mal im Philipperbrief Kapitel 4, Vers 19 gesagt hat. Zwar nicht im Zusammenhang der Ehe, aber wir können diesen Satz ohne weiteres auch auf all die Nöte übertragen, die wir in diesem Themenkomplex haben können. Wie immer auch dein Problem ist, die Ehelosigkeit oder deine Ehe und die Frage auch der sexuellen Empfindungen, die in die Irre gehen können. Und da sagt der Herr in Philipper 4, Vers 19, mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus. Und das bete ich für zum Beispiel meine ledigen Schwestern und Brüder oder die, die ihren Ehepartner durch Scheidung verloren haben, dass sie ihr Genüge, ihre Erfüllung in Christus finden. Wer seine Erfüllung in einem anderen Menschen sucht, muss zwangsläufig früher oder später ernüchtert und enttäuscht sein. Gott hat uns zuerst für sich geschaffen. Und er hat nicht versprochen, dass wir um das Thema Mann und Frau herum keine Probleme, keine Nöte, keine Anfechtungen, keine Herausforderungen haben werden. Das hat er uns nicht versprochen. Warum steht sonst im Neuen Testament so viel zu diesem Thema? Auch dem Thema der Ehe. Aber grundsätzlich, ich will es immer wiederholen, ist so wichtig, dass ich, wenn ich mich mit diesem Thema beschäftige und die Orientierung in der heutigen Zeit suche im Mann und Frau sein, immer wieder die grundsätzliche Frage, wer ist Christus in meinen Augen? Habe ich ihn vor Augen? Lebe ich von ihm? Ist er der, den ich anschaue und im Anschauen seiner Herrlichkeit satt werden? Und dass ich meine Identität nicht ziehe aus meinem Erfolg, auch beim anderen Geschlecht oder bei dem, was andere Menschen denken, sondern meine Identität gestärkte durch das, wie Christus über mich denkt, wie er mich nennt, was ich in seinen Augen bin. Und diese Identität in Gott, die ich habe in der Beziehung zwischen ihm und mir, bewirkt eben auch Prägung in dem Neuwerden meines Lebens. Irgendwann sind wir Christus begegnet, er ist unser Leben getreten, er hat uns wiedergeboren durch den Heiligen Geist und seither begann er uns zu erneuern. Wir sind eine neue Schöpfung und werden eine neue Schöpfung. Das ist immer die Zweigleisigkeit. Ja, wir sind schon jetzt in Christus zu neuen Kreaturen gemacht und werden neu gemacht. Das ist der Prozess der Heiligung. Und da will Gott uns eben auch als Männer zu Männern werden lassen und Frauen rechte Frauen sein lassen und Ehen zu solchen werden, die Gott wirklich verherrlichen. Und die Begegnung mit Gott, in dem alles vollkommen vorhanden ist, der uns erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht und von dem es aber auch heißt, dass er uns wie eine Mutter ihr Kind versorgt und tröstet, dass er uns tröstet, dass dieser Gott, während wir ihm begegnen und unsere Identität in ihm gesund sind, uns dadurch auch prägt, Männer nach seinem Willen zu sein und Frauen nach seinen Gedanken zu sein. Nun, es gibt nicht den Mann und die Frau. Man kann nicht sagen, Männer sind so und Frauen sind so. Da gibt es allerhand Stereotypen und die sind sehr, sehr holzschnittartig manchmal. Es gibt genügend Witze über Männer und Frauen, die habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört und vielleicht auch manchmal euch darüber amüsiert. Und ja, aber das greift alles viel zu kurz, denn man kann nicht sagen, so sind Männer und so sind Frauen. Es gibt Männer, die sind sehr starke Führungspersönlichkeiten und es gibt Männer, die sind sehr sozial ausgeprägt, die haben ein ganz feines Empfinden fürs Miteinander und es gibt Männer, die sind sehr unsicher und sehr zurückhaltend. Und es gibt Frauen, die sind sehr empathisch und warmherzig und verströmen eine enorme Atmosphäre, aber es gibt auch Frauen, die sind sehr pragmatisch, also es muss vor allen Dingen funktionieren und es gibt auch Frauen, die sind durchaus sehr gefühlsarm. Und deswegen passen auch nicht alle Varianten von Mensch, Männern und Frauen zusammen. Kann man nicht sagen, okay, Männer sind halt so und Frauen sind so, dann heirate ich halt irgendeine Frau, weil Männer sind halt so und Frauen sind so, dann kann ich nie daneben greifen. Nein, also zu mir passt auf der ganzen Welt genau eine. Nur eine, so kompliziert bin ich. Ja, nur die eine konnte wirklich zu mir passen. Und doch gibt es von der Schrift her einige klare Aussagen, die wir uns zu Herzen nehmen wollen. Einmal, Männer sind gerufen, bereit zu sein zur Verantwortung vor Gott und zur Rechenschaft vor ihm, wie ich es vorhin schon angesprochen habe. Ich erinnere uns an 1. Mose 2, Vers 15. Da lesen wir, da war die Frau noch nicht geschaffen, als dieser Vers geschrieben wird oder dieser Tatsache beschrieben wird. Gott, der Herr, nahm den Menschen, da war Adam noch alleine, und setzte ihn in den Garten Eden, um ihn zu bebauen und zu bewahren. Das war der Auftrag an den Adam. Ich setze dich in meinen Garten, in diese perfekte Schöpfung, und du sollst sie bewahren und du sollst sie ausbauen und entwickeln. Das ist die Aufgabe für Männer. Männer sind gerufen, Verantwortung zu tragen. Und deswegen, wenn wir klug gewesen sind, haben wir unsere Söhne erzogen zur Verantwortlichkeit. Und dass sie auch für ihr Handeln gerade stehen müssen. Und dass wir nicht jede Suppe auslöffeln, die sie sich selber eingebrockt haben. Sie müssen das auch lernen. Das sind schmerzhafte Prozesse, die würden wir gern abkürzen, besonders die weichen Mutterherzen. Aber das darf nicht immer sein. Männer müssen lernen, Verantwortung zu tragen und Rechenschaft zu geben und Schutz zu bieten. Nicht nur körperlich, weil sie in der Regel körperlich kräftiger sind, sondern ihre Frau oder ihre Umgebung, seine Schwestern oder auch die Glaubensschwestern in der Gemeinde zu schützen vor denen, die ihnen Übles tun. Männer, ich habe es vorhin schon erwähnt, tragen die Hauptverantwortung für Gott für die Bereiche, in denen sie leben. Ob im Staat oder im Beruf oder in der Gesellschaft oder in der Gemeinde oder in der Ehe. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das begreifen als Männer. Und das bringt mich dazu, liebe Brüder, überfordert zu sein. Und deswegen muss ich den Herrn suchen und muss ich ihn bitten, Herr, hilf mir. Hilf mir zu verstehen, was das bedeutet. Hilf mir zu sehen, wie kann ich Verantwortung tragen in der Gemeinde? Wie kann ich Verantwortung tragen in der Familie nach deinem Willen? Und stärke mich dazu und erfüll mich mit deiner Weisheit. Und ihr lieben Frauen, ihr solltet da nicht dastehen und sagen, ihr seht ihr mal, wie das macht. Nein, sondern das sind eure Gebetsanliegen. Ja, die Männer in der Gemeinde. Die Männer in eurem Umfeld, in euren Familien oder eure eigenen Ehemänner, das sind die, die von Gott her Verantwortung übertragen bekommen haben und ihr sollt sie unterstützen, damit sie das leben können. Und Männer sind auch gerufen, Lastenträger zu sein. Wenn ich das Vorrecht habe, ein junges Paar zu trauen und das Ehepaar ein wenig vorbereite auf die Ehe oder ihnen helfe, nachzudenken, damit sie sich vorbereiten, so ist es vielleicht besser, lese ich immer Klagelieder 3 mit ihnen. Das tue ich nicht, weil ich sage, wenn du jetzt heiratest, wirst du viele Klagelieder zu singen haben. Also das hoffe ich in der Regel ja nicht. Aber bleibt halt auch nicht aus. Welcher Mann hat nicht auch schon geklagt über seine Frau? Und, ihr Frauen habt ja keinen Grund dazu. Aber ja, gibt's leider auch. Aber in Klagelieder 3, da heißt es im Vers 25, Klagelieder 3, 25, der Herr ist freundlich dem, der auf ihn hofft und der Seele, die nach ihm fragt. Vers 27, ist es gut für einen Mann, das Joch in seiner Jugend zu tragen. Deswegen sage ich manchmal jungen Männern, jammer nicht so viel. Denn hier steht weiter, er sitzt allein und schweigt, denn Gott hat es ihm auch verlegt. Ein Mann muss auch lernen, ein Joch zu tragen, eine Last zu tragen, auch mit schwierigen Umständen zurechtzukommen. Und nicht dauernd zu jammern und zu klagen, sondern zum Herrn zu kommen und dort sein Herz auszuschütten. Er steckt seinen Mund in den Staub, vielleicht ist noch Hoffnung, er lässt sich auf die Backen schlagen und schlägt zurück. Ach nein. Und er trägt viel Schmach. Das ist, was Männern gesagt. Männer sind also beauftragt, vom Herrn Verantwortung zu übernehmen, Rechenschaft zu geben, Schutz zu bieten, Verantwortung vor Gott zu leben und Lastenträger zu werden. Natürlich ist dann jeder Mann auch wieder unterschiedlich. Der eine ist stärker und der andere ist nicht so stark. Aber beide strecken sich danach aus. Der von der Natur aus stark ist, körperlich und mental, muss lernen, aus der Kraft des Herrn Verantwortung zu tragen, sonst walzt er alles nieder. Und der Schwächere, der darf lernen, dass Gott sich in seiner Schwachheit verherrlichen und ihn ausstatten will, um Verantwortung zu tragen. Und Frauen? Ich denke, die Bibel zeigt, dass Frauen vor allen Dingen geschaffen sind, mehr oder weniger, so habe ich es ja schon gezeigt, sensibler zu sein für Menschen und Situationen. Manche Frau spürt Situationen besser als ihr Mann und bremst den Mann vielleicht manchmal ein. Meine Frau erzählt das immer wieder. Sie kannte ein älteres Ehepaar, der Bruder hatte sie getauft, also sie hatte schon eine gewisse Beziehung und er war so ein extrovertierter Typ. Und manchmal sprachen sie mit Leuten zusammen und das Ehepaar saß nebeneinander. Auf einmal sagte er, ouch, sagte, meine Alwine hat mich wieder getreten. Und damit wollte sie sagen, lieber Mann, sei mal vorsichtig, wie du hier redest. Ja, Frauen dürfen das entwickeln, eine Sensibilität zu haben für Menschen und Situationen und auch um Atmosphäre zu schaffen. Ich werde das nie vergessen, wir waren 3 sehr enge Freunde in unserer Jugendzeit, als wir ledig waren und irgendwann hat halt einer als erster geheiratet. Und ich bin dann immer sehr gern ihn besuchen gegangen, jetzt bitte nicht falsch verstehen, wegen seiner Frau. Nicht, weil mir die Frau gefallen hat, also ich habe mich gefreut für ihn, sondern weil sie die Atmosphäre in dieser Wohnung geprägt hat und es war ganz anders wie in seiner Bude, in der wir früher gesessen haben mit den Postern, mit BMWs und Panzern und was weiß ich und was halt Jungs so haben. Es war eine ganz andere Atmosphäre. Frauen prägen Atmosphäre ohne Worte. Das wird uns in Sprüche 31 zum Beispiel gezeigt. Ja, wie die Frau sorgt und wie sie die Atmosphäre in ihrem Haus prägt, dass für alle gesorgt ist in Hingabe. Oder auch in Titus 2 wird uns gezeigt, dass eine Frau häuslich sein soll, dass sie ihren Mann und ihre Kinder umgibt oder wo immer dich Gott hingestellt ist, dass du Atmosphäre prägen darfst durch dein Frausein. Aber ich bin sehr dankbar, dass die Bibel auch zeigt, dass Frauen eine geistliche Mitverantwortung haben und dass sie auch lernen dürfen, geistlich wachsam zu sein. Eines der großen Beispiele der Schrift für mich ist Abigail. Diese Frau, die später die Ehefrau von David wurde. Und ihr wisst ja, sie hatte einen Mann, dessen Name Narr bedeutet. Und wie sie gehandelt hat, wie sie ein Feingefühl hatte, um einmal mit ihrem Mann umzugehen, aber auch, das ist das große Wunder für mich, ich habe gesagt, wenn ich mal im Himmel bin und die Abigail treffe, werde ich mal sagen, Abigail, wir müssen mal über die Szene miteinander reden. Wie hast du das gemacht? 400 zornige Männer mit dem David an der Spitze aufzuhalten, mit 200 Rosinenkuchen, so machen das Frauen. Männer lösen das anders. Ja, und da ist eine Frau, die war geistlich wachsam und hat dem David schon sehr deutliche Worte gesagt. Und er war der kommende König, ein Heerführer, ein Hieb und sie wäre im Straßengraben gelegen. Steht ihr das? Brauchen wir lesen von einer Priscilla im Neuen Testament. Ich habe heute Morgen nochmal nachgezählt, sie und ihr Mann sind 5-mal erwähnt und 2-mal wird sie zuerst erwähnt. Das ist kein Zufall. Sie muss offensichtlich eine geistlich prägende Frau gewesen sein, die aber doch anerkennen durfte, dass Gott ihr einen Ehepartner gegeben hat. Unsere Welt heute verändert schrecklich viele Dinge. Es geht viel verloren. Frauen sollen, manchmal denke ich, sollen die bessere Männer werden oder was will man aus ihnen machen? Die Emanzipation hat viel Gutes gebracht aus meiner Sicht, viel Ungerechtigkeit angepackt, die wir Männer verursacht haben durch unser Macho-Denken vielleicht, wo die Ordnungen Gottes auf den Kopf gestellt wurden, Frauen unterdrückt wurden. Ich glaube, es ist in manchen Bereichen sehr berechtigt, dass man hier für eine Gleichberechtigung sorgt. Nur meine ich, das Ganze ist aus dem Ruder gelaufen, man ist auf der anderen Seite vom Pferd gekippt, wie man sagt. Frauen sollen alle Berufe haben und jeden Sport ausüben. Stell mal vor, Frauen boxen. Kannst du dir das vorstellen? 2 Frauen gehen aufeinander los und schlagen aufeinander ein, bis die eine blutend am Boden liegt. Und das soll weiblich sein. Also vor einer solchen Frau hätte ich ja immer Angst, wenn ich mit ihr verheiratet wäre. Sie werden ähnlich im Äußeren. Dürft ihr als Frauen auch nachdenken, gell? Euer Äußeres soll sich deutlich unterscheiden von dem eines Mannes. Gott hat klare Gedanken auch in der Schrift aufgeschrieben, wie eine Frau sich unterscheiden soll von einem Mann. Und sie soll in ihrer Ausstrahlung anders sein, in ihrem ganzen Benehmen und Auftreten anders sein. Denn es, gerade weil die Emanzipation so aus dem Ruder gelaufen ist, ist so viel verloren gegangen für Ehe und Gesellschaft und für die Gemeinde. Vor allen Dingen aber verlieren solche Frauen sich selbst. Sie finden ihre Identität nicht in dem, wie ihr Schöpfer sie gemacht hat. Und nur wenn die Identität einer Frau geprägt wird durch den, der Frau sein, darf ich es mal so sagen, erfunden hat, nur dort wird eine Frau sich selber finden und heil werden und Erfüllung finden. Früher haben die Menschen, die Frauen gestöhnt unter den Machos und heute stöhnen sie unter der Doppelbelastung Familie und Beruf und finden den Ausweg nicht mehr. Und die Männer, die sollten dann lernen, sich zurückzuhalten, um die Emanzipation zu ermöglichen, aber es ist so viel an Führung und Schutz und Verlässlichkeit verloren gegangen. Was haben wir Leute schon gesagt? Weißt du, früher hatten wir in der Politik noch Persönlichkeiten. Da waren noch Männer, zu denen man aufschauen konnte. Wo sind diese Männer heute? Ja, die Gesellschaft hat sie auch ein Stück weit mitgeschaffen durch die Verirrung. Und es ist so viel verloren gegangen für Ehe und Familie. Wie viele Frauen haben mir schon geklagt, dass ihr Mann kein Mann ist. Dass er nicht die Verantwortung trägt. Dass er keine Entscheidungen trifft. Sondern bequem geworden ist. Und vor allen Dingen verlieren diese Männer ihre Identität und ihre Orientierung. Ja, sie verlieren sich selbst und die Gedanken, die Gott für ihr in ihr Leben hinein geschaffen hatte. Natürlich kann es manchmal sein, dass du als Frau denkst, ich wäre eigentlich lieber ein Mann. Da könnte ich mehr bestimmen und wäre selbstständiger und könnte viel mehr Verantwortung übernehmen. Und mancher Mann denkt, auch wenn ich nur eine Frau wäre, müsste ich nicht so viele Entscheidungen treffen. Es nützt nicht, wir können es ja sowieso nicht ändern. Gott hat uns so geschaffen. Er hat dich als Frau geschaffen, er hat mich als Mann geschaffen. Jetzt dürfen wir lernen, in der Gemeinschaft mit ihm unsere Erfüllung zu finden, unsere Identität und damit ein Leben, das fruchtbar ist zu seiner Ehre. Ein Leben, das ihn ehrt. Denn Geschwister, es geht ja nicht zuerst um mich, wie ich mich fühle, sondern es geht ja darum, dass ich Gott ehre durch mein Leben. Auch durch die Voraussetzungen, die er geschaffen hat, indem er dich als Frau und andere als Mann geschaffen hat. Und während wir Jesus näher kommen und uns prägen lassen von ihm, prägt er Männer und prägt er Frauen. Ich beobachte junge Menschen auch in unserer Gemeinde, nicht bewusst, aber man kriegt ja so viel mit und dann freue ich mich über junge Männer, die auf einmal so engagiert sind und so klar in ihren Äußerungen natürlich manchmal übers Ziel hinausschießen und meinen, sie seien schon die allweisen Väter. Aber das ist nicht schlimm. Das korrigiert sich von selbst. Braucht man nur ein bisschen Geduld und dann nivelliert sich das alles mit der Zeit, mit der Lebenserfahrung. Aber es ist gut, wenn man solche jungen Männer hat, die vorangehen. Und dann beobachte ich junge Frauen, wie sie Männern auch den Platz geben, damit sie ihre Verantwortung wahrnehmen können und sie unterstützen in Weisheit, in Liebe, aber auch in Mut, um sie auch zu konfrontieren mit Dingen, die sie falsch machen. Gott will uns prägen. Aber vielleicht betrifft das hier wenige oder gar niemand, aber vielleicht begegnet ihr solchen Menschen oder es gibt den einen oder anderen, der diese Aufnahme später hört und aus einer anderen Generation stammt. Wir leben in einer gebrochenen Welt und da ist Verwirrung normal. Und deswegen kann es durchaus sein, dass auch ein gläubiger Mann oder eine gläubige Frau auch in den Gefühlen seiner sexuellen Identität verwirrt ist. Der das hört, was ich heute Morgen aus Gottes Wort predigt, der das mit seinem Kopf auch bejaht, auch mit seinem theologischen Denken bejaht und doch anders fühlt. Ich habe immer wieder mal mit Männern zu tun, die sich zu Männern hingezogen fühlen, gläubige Männer. Männer, die dem Herrn dienen und diese Gefühle haben. Und es ist sehr wichtig, Geschwister, dass wir, wenn wir selbst betroffen sind oder wenn wir mit Menschen zu tun haben, bei denen es so ist, dass wir das nicht bezeichnen als Sünde oder Krankheit oder was Ekliges, sondern einfach als etwas, wo die Identität aus dem Lot gekommen ist. Und diese Gefühle und diese Gedanken, die eine Frau haben kann, die sich zu Frauen hingezogen fühlt, das ist nicht das, was Gott sich gedacht hat in der Schöpfung. Da ist etwas aus dem Lot geraten, da ist die Identität untergraben. Aber das ist weder Sünde, noch ist es Krankheit, noch gibt es den anderen, die das beobachten, das Recht, über solche Menschen den Stab zu brechen und abschätzige Worte zu sagen. Und wenn wir die Menschen sehen, die am Christopher Street Day durch unsere Großstädte ziehen und fürchterliche Dinge zeigen und machen, dann ist das einerseits natürlich abzulehnen und wir müssen deutlich sagen, es ist schrecklich und doch müssen wir den Menschen sehen, der seine Identität verloren hat und der gar nicht mehr weiß, was er eigentlich ist. Und das kommt in den besten Familien vor. Ich habe Geschwister getroffen, die dem Herrn hingegeben leben und plötzlich ist ein Sohn homosexuell. Du fragst dich, wieso? Aber wir leben in einer gebrochenen Welt und das betrifft auch die Gemeinde Jesu. Und Geschwister, wir müssen auch mal eines klar sehen. Gott wird nicht alles auf dieser Welt immer gut machen. Mancher wird leben mit Kämpfen. Mancher wird leben mit Mangel. Es ist nicht so, dass komm zu Christus und das Leben ist nur noch Sonne. Das ist nicht so. Gott lässt manches stehen in unserem Leben, damit wir lernen, unser ganzes Genüge in Christus zu finden. Und deswegen, Geschwister, wenn wir das an uns selber spüren oder wenn wir es bei anderen beobachten, dass ihre sexuelle Identität ins Rutschen gekommen ist, dass sie nicht mehr genau wissen, wo gehöre ich eigentlich hin und was kann ich tun, dass wir über sie nicht den Stab brechen und niemals, niemals ein abschätziges Wort sagen. Ich gehe eher klar um mit Politikern und mit Lobbyisten, die Sünde feiern, die das Ausleben propagieren und die allerhand gotteslästerliche Dinge in Gesetze schreiben wollen. Dagegen will ich klar reden, aber mit Liebe zu den Menschen, die verwirrt sind. Denn diese Menschen, deren sexuelle Identität ins Rutschen, ins Wanken gekommen ist, was brauchen denn die? Sie brauchen Jesus. Sie brauchen die Begegnung mit unserem Herrn. Sie brauchen die Gemeinschaft mit ihrem Herrn, um ihre Identität in Christus zu finden, als Geschöpfe Gottes und als Kinder Gottes. Als wir uns bei einem Brüdertreffen vor einigen Jahren schon mit dem Thema der Homosexualität beschäftigt haben, weil wir in der Gemeinde damit konfrontiert sind, da haben wir deutlich gemerkt, der entscheidende Ansatz, seelsorgerlicher Ansatz, um Menschen zu helfen, deren sexuelle Identität irgendwie nicht mehr klar ist, dass wir ihnen helfen, ihre Identität in Christus zu finden. Wir reden mit ihnen über das, wie Gott sie gemacht hat als Geschöpfe und wie er sie geschaffen hat als Gotteskinder. Wir reden gar nicht gleich über Homosexualität, schon gar nicht abschätzend und abwertend. Weil in der Gesundung der Identität in Christus unser Leben gesund werden kann und wir lernen können, Heilung zu finden oder aber mit Dingen, die Gott stehen lässt in unserem Leben, zu leben durch Gottes Gnade. Vor einiger Zeit war ich irgendwo zu einem Predigtdienst und habe ähnliche Dinge gesagt wie eben gerade und dann kam eine Frau auf mich zu, die ganze Erscheinung machte deutlich, es ist wirklich eine Frau. Und sie sagte, sie hätte noch nie gehört, dass jemand so einfühlsam und wertschätzend spricht und nicht aburteilend über Menschen, die so aus dem LGBT-Umfeld kommen. Und dann sagte sie mir, wissen Sie, ich bin transsexuell. Das heißt, sie war geboren mit Anlagen der geschlechtlichen Merkmale von beiden Geschlechtern. Und dann mussten sich die Eltern mit den Ärzten entscheiden, was wird dieses Kind? Und die Entscheidung fiel, dass sie ein Mädchen sein soll, eine Frau sein soll. Und dann hat man einen entsprechenden operativen Eingriff unternommen und seither ist sie eine Frau. Und sie sagte, aber ich fühle mich immer zu Frauen hingezogen. Sie lebt das nicht aus, versteht ihr? Sie lebt nicht in der Sünde. Ja, wir sprachen davon, dass wir in einer gebrochenen Welt leben, in der nichts mehr so ist, wie es gewesen war, im Anfang der Schöpfung, bevor der Sündenfall ist. Und deswegen kann auch in der Gemeinde Jesu alles vorkommen. Du musst nur das Neue Testament lesen, was Paulus alles anspricht in den Briefen an die Gemeinde, wo wir uns manchmal fragen, war es denn wirklich nötig, der Gemeinde sowas zu schreiben? Ein Ältester soll kein Schläger sein. Ich meine, das braucht man in der Schweiz nicht schreiben. Aber damals musste man es schreiben. Es ist eine gebrochene Welt gewesen. So ist das eben auch im Bereich auch unserer sexuellen Identität. Und Gott nimmt eben nicht immer alles weg. Gott mutet manchmal auch Lebensumstände und Begrenzungen und Situationen und Kämpfe zu. Und Geschwister, das müssen wir lernen zu akzeptieren. Wenn wir Christ werden, heißt es nicht, alles wird immer gut nach meiner Vorstellung. Aber was Gott immer tun wird, er wird uns immer befähigen und ausrüsten in der Situation, die er gemacht oder die er zugelassen hat, die er uns zumutet, ein erfülltes Leben zu führen. Wir haben vielfach schwer psychisch kranke Menschen begleitet, zum Teil über Jahre in unserem Haus gehabt, um sie zu begleiten, und haben viele Wunder Gottes erlebt und doch gesehen, dass Grenzen und Schwächen geblieben sind, mit denen diese Geschwister lernen durften zu leben. Und als sie es angenommen hatten und sich mit der Begrenzung dem Herrn geweiht haben, hat Gott aus ihrem Leben ganz Großartiges gemacht. Der Herr ist größer als all das, was auch an Grenzen, an Gebrochensein in unserem Leben spürbar und sichtbar bleibt. Und deswegen, Geschwister, wo, wenn nicht in der Gemeinde Jesu, können Menschen, darf ich es mal neudeutsch sagen, sich outen? Wir lesen das heute in der Zeitung, ja, irgendein Fußballspieler hat sich geoutet. Da weiß man, mancher Ältere weiß nicht mal, wie man das Wort ausspricht, wenn man es liest. Aber das ist jemand, der bekennt, ich bin zum Beispiel homosexuell. Und wo, wenn nicht in der Gemeinde, ist ein Ort, wo Menschen offen werden können und sagen können, schau, das ist, bin ich, das ist mein Leben, das sind meine Kämpfe, das ist meine Neigung, das sind meine Gefühle und das sind meine unerfüllten Wünsche, Geschwister. Da können wir wahr werden. Und ich wünschte, dass auch die Gemeinde hier ein Ort sein kann, wo Menschen sich öffnen können, wo Menschen sagen können, so ist es, damit habe ich zu kämpfen, egal in welchem Bereich. Manchmal habe ich sogar die Angst, dass unsere Gemeinden, die so, ich sage das jetzt nicht spöttisch, sondern ernst, die so bibeltreu sind, die einen hohen ethischen Anspruch haben, den sie der Bibel entnehmen, der auch gepredigt wird, nachdem sich auch alle ausstrecken, in einer solchen Gemeinde dann zu sagen, aber bei mir sieht's gar nicht so vollkommen aus. Ich glaube, es war Dietrich Bonhoeffer, der mal sagte, in der frommen Gemeinde darf ja keiner mehr Sünder sein. Und Geschwister, wenn nicht in der Gemeinde, wo dann können wir uns öffnen und sagen, so steht es um mich. Ich glaube auch, das Geheimnis der Beichte, das wird oft falsch verstanden, weil man es vor allen Dingen im katholischen Kontext versteht, das ist uns verloren gegangen in der Gemeinde. Dass ein Bruder zum anderen, eine Schwester zu anderen geht und das Herz aufdeckt und sagt, so sieht's wirklich aus. Denn, liebe Geschwister, für welche Art Menschen ist denn Christus gekommen? Ist er gekommen für die Gerechten und für die Gesunden und die Starken und die Heiligen? Nein. Er ist gekommen für Kranke, für Sünder, für Ungerechte, für Verlorene und eben auch für die, deren sexuelle Identität ins Wanken geraten ist. Für die ist Christus gestorben am Kreuz. Gott ist für homosexuelle Menschen ans Kreuz gegangen. Gott ist für Menschen, die irgendeine andere, an irgendeines Geschlecht sich definieren, ans Kreuz gegangen. Für all die Menschen, die das trennen, das biologische Geschlecht, das man sehen kann, das die Hebamme gesehen hat bei der Geburt, und das soziale Geschlecht, also das gefühlte Geschlecht, bei denen das differiert, für die ist Christus gestorben. weil die Sünde alles durcheinander bringt. Und das entartet ja immer mehr. Und das Schlimme heute ist natürlich in der Gesellschaft, dass man das bejubelt, dass man es beklatscht, dass man sagt, das ist super, das ist prima, das ist Vielfalt, wie schön ist das? Das ist eine große Lüge, weil diese Menschen, die es betrifft, nicht erfüllt sind. Denn der Gottlose, sagt Jesaja einmal, hat keinen Frieden. Und deswegen ist keine Lösung zu sagen, wir leb einfach aus, was du hast und was du bist und was du fühlst und dass wir das auch noch feiern. Nein, das wäre der falsche Weg. Aber es ist genauso falsch, Menschen zu verurteilen, die hier eine Not haben. Und deswegen, Geschwister, war mir das so wichtig, in diesen Zusammenhang zu stellen. Ja, müssen unsere Identität finden in dem Wissen, ich bin Geschöpf meines Herrn. Und als Christ darf ich wissen, ich bin Erlöster und Erlösung war nötig, weil in meinem Leben so viel Sünde und Unordnung und Erlösungsbedürftigkeit ist. Und das muss in der Gemeinde möglich sein, dass man das nicht auslebt und bejubelt und beklatscht, aber sagt, so steht's mit mir. Wisst ihr, ich brauche das auch. Das ist gut für mich, bei einem Bruder offen zu werden und zu sagen, wo ich meine Kämpfe habe und wo ich meine Niederlagen habe. Offen reden zu können und beten zu können, miteinander und füreinander. Das ist gut. Denn Geschwister, Gott will, dass wir einander brauchen. Du wirst nicht klarkommen, wenn du denkst, das mache ich alles mit mir und meinem Gott alleine aus. Da umgehen wir etwas, nämlich das Wunder der Gemeinde. Gott hat uns als soziale Wesen geschaffen. In der Ehe, aber auch in der Gemeinde. Und Gott will, dass wir einander brauchen. Und das ist gut so. Da kommen wir nämlich runter von unserem frommen, hohen Ross und werden wahr, wie es wirklich aussieht. Und da kann Heilung geschehen. Möge der Herr uns das schenken, dass wir uns damit beschäftigen. Was bedeutet es, Geschöpf Gottes zu sein? Erdacht und geliebt und geschaffen und erhalten und bewahrt. Dass wir uns freuen über dem, wie ich oder wer Christus in meinen Augen ist. Dieser überragende, herrliche, alles umfassende und überwindende Gott, der all meinen Mangel ausfüllt mit seiner Herrlichkeit. Und dass wir begreifen, wer bin ich in seinen Augen? Was für eine Berufung darf ich haben? Kind Gottes zu sein, Erbe des Himmels, Freund unseres Herrn Jesus, Rebe an seinem Weinstock, Schaf seiner Weide. Und eines Tages mit ihm Hochzeit zu feiern. Wenn wir im Himmel sein werden, das ist meine Identität in Christus. Und dann darf ich wissen, je mehr Christus in meine Identität wird, Christus mein Leben ist, wie es Paulus im Philipper 1 ausdrückt, dass dann Dinge heil zu werden beginnen und ausgefüllt wird, wo mein Mangel ist. Und all das, was Christus stehen lässt, wo unsere Wünsche nicht erfüllt werden, wo uns manche Kämpfe nicht weggenommen werden, zu wissen, dafür ist Christus auch genug. Denn er hat auch mit Mangel gelebt und hatte immer in seinem Vater volles Genüge. Und der ist fähig, all meinen und deinen Mangel auszufüllen mit sich selbst. Ich mache das sehr gerne zu Hause. Ich habe das jetzt nicht abgesprochen. Ich hoffe, dass das nicht stört, dass wir mal einen kleinen Moment still werden. Dass du still wirst auf deinem Platz und ich gehe mal hier runter und du darfst einen kleinen Moment nachdenken und vielleicht dem Herrn in deinem Herzen etwas sagen. Und dann möchte ich abschließen mit Gebet. Also niemand möge laut beten. Geben wir jedem einen Moment der Stille.
Und Herr, nun lass dein Wort in uns lebendig werden und schenke jedem die Gnade, das aus diesem Wochenende mitzunehmen, was du ihm mitgeben wolltest, damit wir mehr zu dir hinwachsen und unsere Identität in dir alleine finden, zu einem erfüllten, fruchtbaren Christsein. Wir danken dir dafür. Amen.